meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Das Thema heute: Next Generation. Sie tragen klangvolle Namen der Finanzindustrie und in der zweiten Generation und stehen quasi für die nächste Generation der Vermögensverwalter, nämlich meine beiden Studiogäste Dr. Jan Ehrhardt und Marcel Maschmeyer. Dr. Jan Ehrhardt, Ihnen bekannt als Vorstand der DJE Capital AG, und Marcel Maschmeyer als Vorstand der Paladin Asset Management AG. Ja, schön, dass Sie mir zugeschaltet sind. Der eine in Hannover, der andere in Pullach. Und ich möchte natürlich mal einsteigen mit der Frage, warum Sie beide sich dafür entschieden haben, Vermögensverwalter zu werden und damit direkt oder indirekt in die Fußstapfen Ihrer Väter zu gehen. Sie hätten ja auch was ganz anderes machen können. Herr Ehrhardt, wollen Sie mal anfangen?
Ja, gerne. Kurz gesagt, ich bin jetzt auch schon eine Zeit lang bei uns in der Firma, in der DJE Capital AG, seit 2003. Aber ich habe mich schon etwas früher entschieden für den Beruf. Also das war so, würde ich sagen, vielleicht sogar Mitte der 90er Jahre schon. Und es ist mir der Bereich immer leicht gefallen. Also schon in der Schule fand ich Mathematik interessant. Ich hatte dann Wirtschaft als Leistungskurs auch. Und habe dann eine Facharbeit über Investmentfonds schon vor dem Abitur geschrieben. Und das hat mir tatsächlich immer Spaß gemacht und ist mir auch immer leicht gefallen. Und von der Seite her war das so ein natürlicher Weg. Und ich habe dann auch so einige Praktikas auch an Randgebieten gemacht, also nicht nur im Vermögensverwaltungsbereich, sondern auch in anderen Firmen. Hatte aber tatsächlich wirklich immer Interesse an der Börse und habe auch mich mit vielen, habe auch viele Börsenbücher so in der Phase gelesen und fand das immer interessant.
Gab es denn mal einen Augenblick, wo Sie für sich gedacht haben, so vielleicht ist es auch was anderes, ich habe auch eine Neigung zu dem. Was wäre die zweite Wahl gewesen, wenn es nicht die erste geworden wäre?
Ja, ich hatte in der Tat, ich hatte auch mal zum Beispiel nach dem Abitur, habe ich ein Jahr lang im Krankenhaus Zivildienst gemacht und muss sagen, dass ich die Arbeit der Ärzte wirklich bewundere, die das können. Und ich hatte auch viele Nachtschichten gemacht und war wirklich, also ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit auch gewesen. Aber es war sozusagen nicht das, was mir Spaß gemacht hat. Und deswegen war ich dann sozusagen, als ich danach wieder im Finanzbereich sozusagen wieder weitermachen konnte, war ich dann auch ganz glücklich.
Herr Maschmeyer, der Herr Dr. Ehrhardt hat einen gewissen Vorsprung hier bei uns bei diesem Podcast Fondsgedanken, denn ich habe mich mit seinem Vater und ihm zusammen schon mal für das Thema erwärmen können vor, ich glaube, 2 Jahren. Und da haben wir uns drüber unterhalten, haben Vater und Sohn sich so zu dieser Frage Next Generation geäußert. Bei Ihnen wissen wir noch nicht so viel über Sie, deshalb mal die Frage, wie sind Sie zu der Vermögensverwaltung gekommen? Denn ich sage mal, das ist ja nicht die erste Berufung des Vaters gewesen, denn dann wären Sie wahrscheinlich eher ein Vertriebschef geworden, wären heute wahrscheinlich eher der Vertriebsvorstand irgendeiner Gesellschaft oder Ihrer eigenen Gesellschaft. Aber Sie haben sich dafür entschieden, Vermögensverwalter zu werden.
Ja, das stimmt natürlich. Schön, dass Sie da differenzieren. Ich fange mal quasi bei dem Teil Vermögensverwalter an. Und ich glaube, ursprünglich nannten Sie auch noch das Thema Erwartungen. Da kann ich gerne auch noch was zu sagen. Also ich habe das Thema Vermögensverwaltung im erweiterten Sinne quasi aus Versehen entdeckt mit Hilfe eines Taschenrechners. Das war quasi aus Versehen das Prinzip des Zinseszinses. Ich muss vielleicht 8 gewesen sein. Ich hatte damals, ich hab mal herumgedrückt, wie so ein Zins mit 5% sich auf eine Summe von Geld auswirkt. Ich bin zwar jung, aber auch nicht mehr so jung. Insofern damals gab es noch Zinsen. Und ich hab diese Rechnung hinbekommen mit dem Malzeichen und dann aus irgendeinem Grund wiederholt auf dieses Ist-Gleichzeichen gedrückt. Und ich merkte, hey, das wird ja immer mehr. Und je mehr ich darüber nachdachte, ergab sich quasi dieser Hintergedanke, okay, wenn ich das Geld nicht ausgebe, sondern weiter anspare, dann wird es nicht nur mehr, sondern immer mehr und auch immer schneller immer mehr. Das hat mich total fasziniert. Insofern, ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich grundsätzlich mit dem Thema Mathematik und Finanzindustrie so ein bisschen verbandelt. Dann der Schulterschluss zu meinem Vater entstand durch die Tatsache, dass wir immer gemeinsam laufen gingen. Und so habe ich quasi schon während dem Börsengang der Firma meines Vaters beim Laufen das ein oder andere Schlagwort gehört wie Börse, Hedgefonds, Investmentbank und so weiter. Auch so mystische Namen wie Goldman Sachs und Morgan Stanley, wo ich damals noch nicht wusste, was es bedeutet. Aber mein Vater konnte mir das recht glaubhaft erzählen, dass das was Besonderes sei. Und da war ich vielleicht 11. Glücklicherweise war auch Englisch zu dem Zeitpunkt kaum noch eine Fremdsprache, was sicherlich von Vorteil war. Und ja, irgendwie hat mich das Thema einfach dann nie wieder losgelassen. So viel wahrscheinlich zu dem Teil, wie ich heute hierher gekommen bin.
Zum Thema Erwartungshaltung würde ich gleich kommen. Ich würde Sie beide, und da beginne ich bei Ihnen, zunächst mal noch fragen wollen. Sie haben ja, wenn man so will, den Startblock etwas weiter vorne stehen gehabt als andere vielleicht in der Gesellschaft. Wäre es Ihnen bei dem, was Sie machen, lieber gewesen, ein Nobody zu sein, den keiner kennt und quasi bei Null anfangen müssen? Oder war es schon ganz in Ordnung, dass man mit dem Namen auch sich Türen öffnen kann, dass schon ein gewisses Vermögen da war, mit dem man auch selber mal arbeiten kann und was tun kann? Wäre Ihnen das eine oder das andere lieber gewesen, Herr Marschmeier?
Also wir Lebewesen können ja nicht entscheiden, metaphorisch gesprochen, welche Karten uns das Leben auf die Hand gibt. Wäre ja auch irgendwie langweilig, aber wir haben durchaus Einfluss darauf, was wir mit dem machen, was uns gegeben wurde. Insofern, der Fokus bei mir liegt tatsächlich immer darauf, etwas Gutes aus dem zu tun, was einem gegeben wurde. Insofern muss ich sagen, auch wenn das Licht und Schatten hat, nein, das ist alles völlig okay so, ich bin gerne ich. Einzig die Tatsache, dass ich nie einige Jahre in einem großen Unternehmen verbracht habe, die vermisse ich oder die habe ich lange Zeit vermisst. Das habe ich dann durch ein zusätzliches Studium nochmal versucht aufzuholen. Ich bin quasi zu früh zum Gründer geworden für mein eigenes Empfinden. Da man als Investor ja insbesondere immer nur so ein bisschen von außen auf die Dinge drauf schaut. Mich hat es insbesondere nochmal total interessiert, auch mal reinzugehen und wirklich zu verstehen, wie so ein großer Konzern von innen heraus funktioniert. Diese Details, die reizen mich immer sehr. Ich will immer alles möglichst genau verstehen. Beruflich ist das persönlich eine sehr praktische Neigung, wenn es darum geht, Unternehmen genau auseinanderzunehmen und zu verstehen. Es sind so viele Komponenten, die eine Rolle spielen. Das wird nie langweilig und es gibt dauerhaft sehr viel zu lernen und das macht einfach sehr viel Spaß.
Startblock vorne oder Nobody ist vielleicht auch eine gute Überleitung schon zum nächsten Thema, um die Frage zu erweitern, nämlich das Angesprochene der Erwartungshaltung, die an einen gerichtet wird. Wie geht man damit um, wenn der Startblock weiter vorne steht, Herr Dr. Ehrhardt?
Ja, also Startblock so ganz weit vorne war er zu Beginn nicht. Ich habe auch bei uns in der Firma, also ich habe ja in anderen Firmen noch gearbeitet, aber habe auch bei uns als Ende der 90er mal immer wieder als Praktikant gearbeitet und habe dann 2003 nach meiner Zeit bei der Credit Suisse als einer von zwei Analysten bei uns hier im Haus angefangen. Ein Kollege hat vor allem so die Goldaktien damals analysiert. Ich habe mich dann mit den Dividendenaktien beschäftigt. Und wie gesagt, einer von zwei Analysten und das ist im Endeffekt auch, mache ich auch immer noch, aber es war sozusagen jetzt nicht der Start ganz vorne. Aber zum Thema Erwartungshaltung, hier glaube ich, muss man so ein bisschen differenzieren, was Kunden von einem erwarten und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Und hier geht es vor allem um diese, wie soll man sagen, eine gute risikoadjustierte Wertentwicklung. Und das ist das, was mich als Analyst, aber eben auch gerade als Fondsmanager von vornherein eben sozusagen, was ich auch von mir selbst erwarte. Und das ist das, was jetzt seitdem auch gleich geblieben ist, seit ich hier begonnen habe. Und vielleicht kann man noch sagen, vielleicht für die Firma oder für die Mitarbeiter, hier ist die Erwartungshaltung sicher, dass man die Firma auch zukunftssicher macht und auch behält. Das ist sicherlich auch ein weiterer Punkt.
Wenn ich von Erwartungshaltung spreche, Herr Dr. Ehrhardt, dann meine ich auch diese Schuhe, die da stehen und mit denen man ja auch verglichen wird. Also man weiß, der Vater ist in der Lage, vor 3.000, 4.000 Leuten oder im Fernsehen live den Vortrag zu halten. Das Interview, der ist immer Charmeur. Und wenn man selber den Raum betritt, irgendwie unausgesprochen steht dann da im Raum, der junge Ehrhardt ist da. Diese Erwartungshaltung, die damit verbunden wird mit diesem Namen, ist der Name für Sie in gewisser Weise eine Bürde, sagen wir es so vielleicht mal, oder nicht?
Ja, das stimmt. Mein Vater kann wirklich in der Tat gute Vorträge halten. Also da habe ich, da kann ich auf jeden Fall noch viel lernen von ihm. Das stimmt mit Sicherheit. Aber hier, also mir ging es von vornherein gar nicht, also ich habe gar nicht so darauf geschaut, sondern ich habe wirklich auf den Fonds geschaut und habe mich von vornherein sozusagen mit dem einzelnen Fonds, jetzt mit meinem ersten Fonds war ja der Dividende und Substanz seit 2003 und dann später kam der Zins und Dividende dazu und auch das ein oder andere Mandat. Und ich habe mich eben sehr, sehr stark auf dieses Thema Wertentwicklung konzentriert und da gar nicht so sozusagen, also hier war vor allem das im Vordergrund, was herausgekommen ist oder wie die Wertentwicklung von diesen Fonds war.
Herr Maschmeyer, jetzt haben wir ja bei Erhards die Situation, die Firma heißt auch noch so wie die Familiendynastie. Frage an Sie, hat man es dann einfacher, wenn man unter dem Namen Paladin quasi sein eigenes Ding machen kann und nicht immer direkt schon damit verglichen wird? Ist das da eine andere Betrachtungsweise?
Ich sage es mal so, einerseits dieser Vorsprung, der einem gegeben wurde, natürlich ist der, das hat Licht und Schatten. Am Anfang gerade gingen einige Türen allein aus Neugier auf. Andererseits muss man sich regelmäßig erst einmal aus dieser Kiste der vorgefertigten Meinungen herausarbeiten. Und ich glaube, das hält sich ungefähr die Waage. Was aber definitiv so ist, die Messlatte liegt einfach höher. Nicht nur bei meinem Vater, bei dem wandert die Hochwassermarke quasi kontinuierlich mit, sondern auch allgemein. Und damit muss man, glaube ich, einfach umgehen können. Jetzt, ja, am Ende des Tages zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wir sind zwar in einer ähnlichen Branche, aber am Ende des Tages bin ich ja eigentlich Gründer eines eigenen Unternehmens. Insofern, bei uns gibt es ja keinen direkten Vergleich, zumindest thematischer Natur. Es gibt auch keine Nachfolge oder Unternehmensübergabe in dem Sinne. Insofern, also das ist wahrscheinlich ein Aspekt, der eher für dich spannend ist, Jan.
Gut, dann wollen wir den Fragenkomplex mit den Vätern vielleicht noch dahingehend abschließen. Eben hat der Dr. Erhard gesagt, es gibt dann noch das eine oder andere, was er von seinem Vater lernen können. Was haben Sie denn beide schon von Ihren Vätern gelernt? Was ist das, wo Sie sagen, na, das kann ich oder das müsste ich eigentlich noch lernen? Und wo wollen Sie sich vielleicht auch ganz bewusst unterscheiden?
Soll ich kurz anfangen?
Ja, fangen Sie an, Herr Maschmeyer.
Eine total wichtige Lektion meines Vaters, die mich heute begleitet hat, die er mir immer wieder auf liebevolle Art und Weise verdeutlicht hat, war quasi dieses, was auch immer du tust, mach es richtig. Wenn du ein Feuerwehrmann wirst, werde ein guter Feuerwehrmann. Wenn du Bäcker wirst, werde ein guter Bäcker. Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich toll gefunden hätte, wenn ich jetzt Feuerwehrmann geworden wäre, aber ich nehme es ihm zumindest ab. Meine Neigung war dann tatsächlich doch eher Richtung Finanzindustrie. Insofern, das Thema können wir wahrscheinlich begraben. Was ich von meinem Vater mir unbedingt noch abgucken möchte, ist Folgendes. Und zwar, mein Vater ist durch und durch ein Menschenmensch. Er ist ein sehr guter Kommunikator. Und ich persönlich bin manchmal ein wenig zu sehr mit den Aufgaben beschäftigt. Dinge verstehen, verbessern, Probleme lösen im Detail. Meine langjährigen Freunde können dabei bestimmt nur noch den Kopf schütteln. Mir sind meine Freunde wichtig und ich denke regelmäßig an sie, aber manchmal vergesse ich es vor lauter Eifer, mich bei ihnen zu melden. Und gerade dieses regelmäßige Melden, den Menschen in seinem Umfeld zu zeigen, dass sie einem wichtig sind, das macht mein Vater vorbildlich. Und ich hoffe, dass ich ihm da noch ein wenig ähnlicher werden kann.
Nachfrage vielleicht noch, das gilt für Ihren Vater, das gilt auch für Jans Vater. Beides Personen, die extrem hungrig waren, die quasi aus dem Nichts das geschaffen haben, was sie aufgebaut haben. Diesen Hunger im Sinne des, ich sag mal, Sportes würden sie wahrscheinlich schon auch für sich beanspruchen, aber diesen eigentlichen Hunger im Sinne von, ich muss überhaupt erstmal gucken, dass ich den Kühlschrank vollkriege, mir ein Vermögen aufbaue. Ist das etwas, wo Sie sagen, das fehlt mir vielleicht auch als Antriebskraft, weil ich das nie habe tun müssen? Herr Maschmeyer?
Ich glaube, es ist eher, also Sie haben total recht, dieser physische Hunger, der war glücklicherweise nie da. Da bin ich meinen Eltern sehr dankbar für. Aber der metaphorische Hunger, der ist auf jeden Fall gegeben. Dieser Ehrgeiz, ob das nun beruflicher Natur oder sportlicher Natur oder allgemein im Leben etwas Gutes draus zu machen aus dem, was mir gegeben wurde, das trage ich ganz fest in mir.
Fragen wir den Jan mal vor allen Dingen, was er gelernt hat und was er genauso machen möchte, wo er aber sagt, nee, in dem Punkt möchte ich mich doch sehr deutlich unterscheiden von dem, was mein Vater macht. Gibt es da sowas, Herr Dr. Jan?
Ja, also ich lerne weiterhin auch jetzt hier nach knapp 18 Jahren in der Firma und natürlich auch die ganzen Jahre davor schon, habe ich immer viel von meinem Vater gelernt und kann weiter viel von ihm lernen. Eine Sache sicherlich grundsätzlich ist auch das Thema, eine Sache, die ihm, glaube ich, auch immer charakterisiert, ist das, und was er mir auch immer beigebracht hat, ist, so dass sich Fleiß im Berufsleben in jedem Falle auszahlt. Und also mein Vater ist jemand, der wirklich sehr viel von vornherein, also die letzten Jahrzehnte, sehr, sehr viel immer gearbeitet hat und auch weiterhin sehr, sehr viel arbeitet. Also ich treffe ihn oft am Wochenende im Büro. Wir sprechen oft abends noch bis 10 oder 11 Uhr über die Märkte. Also gestern Abend auch um 10 Uhr hat er mir noch eine WhatsApp geschrieben über zum Thema Dollarentwicklung und US-Wahl und wo ich dann auch entsprechend geantwortet habe und auch noch was gestern Abend um 10 Uhr über WhatsApp was gelernt habe von ihm. Und aber auch, ich glaube, es ist auch ein bisschen gegenseitig auch inzwischen. Und ich glaube also das Thema Fleiß, aber sicherlich auch, dass die Arbeit Spaß macht. Und auch jetzt auch ihm macht weiterhin die Arbeit Spaß, sonst würde er etwas anderes machen. Und er ist jetzt auch hier ein Zimmer neben mir und ist auch jeden Tag im Büro, weil es ihm wirklich Spaß macht, das Thema. Und das habe ich mit sicherlich auch übernommen, weil es von vornherein mir auch der Beruf einfach gefallen hat. Und dann sicherlich gibt es noch viele andere Sachen jetzt ganz konkret, wie Thema Geldpolitik, wo ich viel von ihm gelernt habe, also Bedeutung der Notenbanken und andere Themen. Und zum zweiten Teil der Frage, was mache ich anders als mein Vater? Da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Sachen. Also mein Vater ist jemand, der so sehr gut den Augenblick optimieren kann. Und auch, also man kann jetzt, wenn er gerade zum Beispiel die Finanzwoche diktiert, dann kann man zu ihm reinkommen ins Zimmer und man unterhält sich, er löst dann ein Problem und dann geht man raus und er diktiert gleich weiter. Ich bin eher jemand, der eher längerfristig plant. Da ist sicherlich ein Unterschied, also auch vom ganzen Zeithorizont her. Wenn ihn interessiert vor allem eine Aktie, die nächsten Monate steigt, bei mir geht es eher der Blick ein bisschen länger in die Zukunft. Ich interessiere mich dann mehr so für die nächsten Jahre. Und auch bei Projekten in der Firma gibt es einige Projekte, wie jetzt mit Thema Online-Vermögensverwaltung, SolidVest oder auch andere Themen, wo ich dann eher noch ein bisschen längeren Planungshorizont habe. Also da unterscheiden wir uns sicher.
Frage an Herrn Maschmeyer. Es ist gerade beim Jan schon so ein bisschen rausgekommen, was seine persönliche Handschrift ist, die dann irgendwann dieses Unternehmen auch mit prägen wird. Was ist typisch für Ihre Handschrift, wo Sie sagen, das ist meine ganz persönliche Handschrift in meiner Vermögensverwaltung, die ich auch möchte, dass man sie dort erkennt, diese Handschrift. Ein Unternehmer, der sein Unternehmen führt, hat ja eine solche prägende Wirkung auf sein Unternehmen und man lässt dann in vielen Dingen seine Handschrift erkennen. Was ist Ihre Handschrift in Ihrem Unternehmen, wo Sie sagen würden, die wird man von draußen auch sehen, dass das mein Stil ist?
Also wir stehen bei Paladin insbesondere für Risikomanagement. Das ist quasi das Schlagwort, was uns ausmacht. Und wenn wir es in einen Satz bringen müssen, dann hat das mein Kollege Matthias Kurzrock vor vielen Jahren mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagt immer, was wir nach unten nicht verlieren, müssen wir nach oben nicht erst wieder aufholen. Insofern an allererster Front Risiken vermeiden und schnell reagieren können. Das ist für uns total wichtig. Das passt nicht nur in die Zeit, sondern das passt eben auch insbesondere nach Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Deutschen tendenziell risikoaverser sind als andere Anleger und einfach mit größeren Schwankungen viel schlechter umgehen können, als angelsächsische Investoren beispielsweise. Insofern, das ist etwas, was uns, glaube ich, liegt und was auch dem Zeitgeist entspricht. Tatsächlich ein weiterer Aspekt, der bei uns wichtig ist, ist diese, ich sag mal, flache Hierarchie, was Entscheidungsprozesse angeht. verschiedenste Neigungen, verschiedenste Köpfe zusammenzutun und daraus eine Art Konsens abzuleiten. Es ist quasi, bei uns geht es immer um die Sache. Nicht darum, wer Recht hat, sondern was richtig ist. Und da, glaube ich, haben wir auch mittlerweile ein echt schönes Mittel gefunden. Denn ich bin der Meinung, wenn man die Sachen alleine macht, macht man zu viele Fehler. Und wenn man zu große Teams hat, die verantwortlich sind, dann kommt man nicht vorwärts. Und irgendwo dazwischen, in einem kleinen Team, Duo oder Ähnliches, ähnlich wie es sicherlich auch bei euch ist, Jan, ist man, glaube ich, im Mittel am schlagkräftigsten.
Jetzt lassen wir die Väter mal Väter sein und kümmern uns um die Vermögensverwaltung, die Asset-Management-Industrie, die ja, sie verändert sich immer, das ist klar, aber in diesen Tagen sehr stark verändert. Nullzins, Regulierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, viele Herausforderungen sind da. Vor welcher Herausforderung sehen Sie beide sich mit Ihren Vermögensverwaltungen da gestellt und welche würden Sie hervorheben und sagen, das sind eigentlich so die ein, zwei größten Herausforderungen, vor denen wir da derzeit stehen. Und da ist es wichtig, dass wir die und die Expertise bei uns im Hause haben oder schaffen. Oh, Herr Ehrhardt, wollen Sie anfangen?
Gerne. Klar, denn die Industrie verändert sich natürlich. Aber ganz generell würde ich sagen, dass sie vor allem professioneller und transparenter wird. Und ich glaube, und das gilt für viele Bereiche, also auch für den ganzen Anlage, der ganze Anlageprozess wird professioneller und transparenter, also bei vielen Firmen. Und ich glaube, dass das auch große Chancen bietet, auch gerade jetzt für kleine Häuser, wie jetzt von Marcel und mir oder von uns. Gerade für kleine Häuser gibt es auch einige Chancen. Also zum Thema, es gibt neue Wege auch der Kundenbetreuung, der Kundenansprache, also für den gesamten Vertrieb. Auch jetzt neue, auch so ein Medium wie jetzt hier den Podcast als Beispiel. Oder eine ganze andere, weitere Möglichkeiten, sodass man heutzutage nicht mehr auf dieses Filialnetz auch so stark angewiesen ist, wie es früher mal war, wenn einfach der gesamte Markt auch transparenter wird. Und ich glaube, hier liegen einige Chancen auch für uns die nächsten Jahre.
Vielleicht kann ich es aus der Metaebene noch mal so ein bisschen ergänzen. Ich glaube, die Zyklen sämtlicher Natur werden einfach immer ausgeprägter und immer schneller. Ich hoffe, ich darf das hier mal. Ich formuliere es mal relativ einfach. Wir sehen uns konfrontiert als Anleger mit immer mehr Schafen und immer weniger Hirten, metaphorisch gesprochen. Das ist nicht böse gemeint, aber es gibt einfach mittlerweile zu viele Teilnehmer, die einfach nur hinterherlaufen. Passiv, möglichst kostengünstig, nach einer ursprünglich mal und mittlerweile teilweise willkürlich erscheinend definierten Logik zusammengesetzten Index nacheifern. Dann kommen noch Trendfolger, Hochfrequenzhandel und als ob das alles nicht genug wäre, in diesem Jahr noch eine ganz große Menge Spekulanten. Und an der Stelle müssen wir wahrscheinlich mal ganz kurz über Helikoptergeld im Kombi mit Lockdowns sprechen. Da saßen zeitweise eine Menge Menschen zu Hause mit Zeit und unerwartet auch noch Geld. Die konnten temporär nicht ins Casino und Sportwetten gab es quasi auch keine. Und stattdessen spielen die seitdem Börse. Und in Kombination mit einer sowieso schon recht ausgeprägten Schafherde führt das natürlich zu immer schnelleren und größeren Bewegungen am Markt. Ja, faktisch getrieben, weitgehend von Kapitalströmen, die keine vernünftige Antwort darauf haben, was sie kaufen, wann sie es kaufen oder warum sie es kaufen oder eben verkaufen. Und ich glaube, unsere wichtigste Herausforderung als aktive Asset Manager ist, dass wir jetzt nicht nur durchgehend den Kopf schütteln und uns ärgern, weil wir können es eh nicht ändern, sondern wir müssen uns darauf einstellen. Die Tatsache ist, und da bin ich vollkommen deiner Meinung, Jan, diese Schwankungen bieten sehr große Chancen für die Hirten unter den Anlegern.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, dass Sie den ansprechen. Ich hatte heute Morgen noch mit jemandem mich darüber unterhalten, dass man eine gewisse wachsende Risikobereitschaft von privaten Anlegern durchaus erkennen kann. Der eine oder andere, den man auf privaten Partys trifft und der einen in diesen Tagen erzählt, naja, wenn ich mir mal angucke, dass bei den größten Fonds vorne sowieso immer 5 Werte aus dem Technologiebereich sind, dann kann ich mir die ja auch selber kaufen. Und mancher ist dabei, der dann doch schon bei Impfstoffherstellern und Solarwerten aus Indien ist. Ist das auch etwas, was Sie erkennen, Herr Dr. Ehrhardt?
Ja, natürlich, klar. Das sieht man mit Sicherheit. Aber ich finde es generell auch ich finde es schon eine gute Entwicklung, dass das Interesse an Aktien und an Unternehmen generell gestiegen ist. Also deswegen finde ich das auch gerade gut. Und deswegen ist es eben wichtig, auch weiter aufzuklären, auch viel über die Firmen vielleicht zu erklären oder auch den Gesamtmarkt zu erklären. Generell finde ich es gut, wie je zugänglicher der Kapitalmarkt ist und auch Unternehmen als Anlageformen sind, desto besser. Und ich finde es auch gut, dass sozusagen jetzt hier auch ganz speziell, klar, man muss natürlich aufpassen, dass man da auch wirklich auch, man muss natürlich auch versuchen, wirklich noch so mehr zu informieren, damit nicht auch sozusagen viele Fehlentwicklungen passieren. Aber generell ein Interesse, glaube ich, hat auch was wirklich Gutes. Also von der Seite sehe ich die ganze Sache auch recht positiv.
Halten wir also mal fest, eine der großen Herausforderungen, vor denen man steht, ist Aufklärung. Aufklärung, ich glaube, das ist das Wort, nach dem wir in den letzten Minuten auch irgendwo indirekt gesucht haben. Sie haben informieren gesagt, was ja dann im Grunde das Gleiche ist. Genau. Wir haben eben mal darüber gesprochen, dass bei diesen Veränderungen, die diese Branche erfährt, teilweise Sachen dabei sind, die eine sehr starke Dynamik haben. Das Thema Digitalisierung ist so eins. Und ich möchte mal den Begriff künstliche Intelligenz ins Spiel bringen und auch den Begriff allgemein Digitalisierung in technischer Weise. Herr Dr. Erhard, Sie haben eben angesprochen, auch Vertriebswege ändern sich, eben vielmehr der Begriff SolidWest. Also ja, da ist ja was gemacht worden in Ihrem Haus und bei Herrn Maschmeyer ist die künstliche Intelligenz sogar die zu teilen das Portfolio entscheidet. Also Frage an Sie, wie haben Sie als junge Generation, die diese Vermögensverwaltung weiter oder entwickeln muss, was sind da die Stellschrauben, wo Sie sagen, da ist für uns die Digitalisierung und künstliche Intelligenz das, wo es am stärksten verändert? Herr Erhard, wollen Sie anfangen?
Gerne. Genau, also wie gesagt, man kann so ein bisschen von der Anlageseite unterscheiden, also dass man eben wirklich inzwischen gibt es doch eine ganze, man hat ja sehr viele Daten, die verfügbar sind und wenn man dann auch noch Personen hat, die mit den Daten gut umgehen können, dann glaube ich, kann man auch sozusagen das Thema Machine Learning, wird es auch irgendwann bessere Ergebnisse auch im Anlageprozess geben. Ich glaube, diese Ergebnisse werden zuerst bei Einzelwerten, also bei der Auswahl von Einzelwerten da sein, bevor sie für den Gesamtmarkt da sind. Ich glaube, der Gesamtmarkt ist noch relativ komplex. So dass es hier auch weiterhin den Vermögensverwalter braucht, der dann auch wirklich auch jetzt so wie in diesem Jahr in so einer Phase wie Ende Februar dann auch wirklich entscheidet, die Aktienquote zu senken. Da ist, glaube ich, da braucht es noch die Menschen. Aber zum zweiten Thema, zum ganzen Vertriebsthema und auch wirklich zur Kundenbetreuung. Hier, glaube ich, sind wirklich viele Sachen möglich. Also dass jetzt inzwischen, also dass man am Sonntag Vermögensverwaltungskunde werden kann und sich dann auch wirklich dann dementsprechend dann noch mehr mit den einzelnen Aktien beschäftigen kann, das ist doch etwas Neues. Und dass man dann auch entsprechend wirklich über diese einzelnen Aktien diese auch erklären kann, was die machen, was sind die Risiken, was sind die Chancen auch bei diesen Titeln. Und dass es da eben doch neue Möglichkeiten gibt, eben Kunden zu akquirieren, Thema Performance Marketing, eben auch sozusagen jetzt über also online, aber eben auch, auch ganz, ganz generell. Und deswegen, da gibt es viele, viele neue Themen und das ist auch, glaube ich, gerade gut und schön, dass es eben, dass der gesamte Vermögensverwaltung zugänglicher wird und eben jetzt auch Vermögensverwaltung auch schon ab jetzt viel kleineren Beträgen möglich ist und nicht mehr wie früher, also ab 500.000 Euro, sondern dass man eben inzwischen auch schon ab 10.000 Euro eine Leistung anbieten kann, die vergleichbar ist.
Was ich so bemerkenswert finde, ist, dass Sie da in die technische Weiterentwicklung Ihres, nennen wir es Robo-Advice, sehr viel investieren, gleichzeitig aber auch das Unternehmen sind, das mit am meisten Vertriebsmitarbeiter einstellt. Also Sie scheinen ja zweigleisig da zu fahren, auf der einen Seite den Faktor Mensch in gewisser Weise überflüssig zu machen, auf der anderen Seite aber zu begreifen, es ist People-Business und trotzdem brauchen wir es beides. Ist es innen drin so gewollt, wie es nach draußen wirkt?
Ja, genau. Ich glaube, man braucht auch beides. Also es ist auch beides wichtig. Also oder beides gibt Chancen. Und ich glaube, man, also ganz oftmals muss man es einmal erklären Und wenn man das dann sozusagen, oder einmal einen Kontakt, wenn ein Kontakt sozusagen muss auch, wie zum Beispiel hier in Räumlichkeiten stattfinden, oder ein Kontakt muss am Telefon stattfinden, und dann kann der Rest auch, auch so funktionieren. Ich sehe es auch ein bisschen ähnlich bei den Unternehmensgesprächen. Wenn wir ein Unternehmen treffen, das erste Mal bin ich immer gerne vielleicht vor Ort bei dem Unternehmen und schauen mir das dann wirklich vor Ort an, um dann auch ein Gefühl zu bekommen. Alle anderen Gespräche können dann auch über Zoom oder Teams oder am Telefon stattfinden. Das geht dann genauso. Aber ich glaube, so einmal physisch ist gar nicht so verkehrt. Also eine Kombination aus diesem sozusagen Mensch und Maschine ist immer das, was ich für richtig halte.
Herr Maschmeyer, bei Ihnen spielt das Thema künstliche Intelligenz eine große Rolle. Nun wird dieser Begriff sehr inflationär gehandhabt in diesen Tagen. Mancher, der eine Excel-Datenbank benutzt, meint schon, er wäre auf dem Weg zur künstlichen Intelligenz. Frage an Sie, was in Ihrem Unternehmen überlassen Sie der künstlichen Intelligenz schon? Und was ist das, wo Sie sagen, nein, genau das ist das, wo wir den Faktor Mensch ganz dringend weiter brauchen?
Ja, also ich gebe insbesondere Jan, er hat absolut recht. Es ist am Ende die Kombination aus Mensch und Maschine, die das Ganze wirklich performant macht. Viele Quantensysteme versuchen insbesondere zu prognostizieren und scheitern dabei. Wir prognostizieren nicht, sondern machen einfach konsequentes Risikomanagement. Für uns ist auch künstliche Intelligenz nichts Mysteriöses, Mustererkennung auch nicht, sondern das sind lediglich sehr performante, moderne statistische Methoden. Es soll keine Blackbox werden, sondern stattdessen wissen wir jederzeit, was sich innerhalb des Systems abspielt. Wir Menschen sind einerseits in unserer Mustererkennung sehr gut, andererseits aber gerade auch bei Börsenthemen oft hoffnungslos überfordert, auch aufgrund unserer emotionalen Neigung. Und die Kombination, ich sage mal, den Mensch dafür zu nutzen, wofür der Mensch besonders gut ist, und die Maschinen dafür zu nutzen, wobei die Maschinen besonders gut sind, das ist, glaube ich, aktuell genau das, wie die Ergebnisse am Ende des Tages besonders gut ausschauen. Vielleicht noch ein Gedanke zur Digitalisierung, auch aus Unternehmenssicht, was bei uns schon länger der Fall ist. Wir haben den Arbeitsalltag vollständig digitalisiert. Wir können betriebssicher von überall auf der Welt produktiv zusammenarbeiten, seit Jahren. Wir haben sogar schon, ich sage mal, Mitarbeiter teilweise direkt aus dem Homeoffice heraus eingestellt. Und das schafft uns glücklicherweise auch die Flexibilität, nicht nur in Hannover nach klugen Köpfen auszuhalten, sondern wirklich überregional. Und diesen Aspekt, ich bin sehr froh, dass wir das frühzeitig umgesetzt hatten und dass wir quasi auch durch diese Corona-Krise und den ersten Lockdown 3-4 Monate lang ohne eine physische Präsenz im Büro bestens ausgekommen sind.
Das führt ja dann schon direkt über zur nächsten Begrifflichkeit, die ich noch abarbeiten wollte, nämlich der Nachhaltigkeit. Ich habe eben gesagt, das sind halt 4 wesentliche Dinge, die einen Vermögensverwalter derzeit beschäftigen. ESG, Nachhaltigkeit, ist einer der ganz großen. Damit verbindet sich natürlich die Frage, inwieweit man das berücksichtigt, weil man sich davon einen Rendite-Mehrwert verspricht, oder inwieweit man es berücksichtigt, weil die Regulierung es einem abfordert. Nun erwarte ich nicht, dass einer von Ihnen sich ja outet und sagt, ich mache das nur wegen der Regulierung. Aber vielleicht, dass Sie die Logik ein bisschen beschreiben, mit der Sie sagen, nein, es hat auch einen Nutzen, das Ganze, und zwar nicht nur einen ethischen, sondern auch für die Performance. Herr Maschmeyer, fangen wir bei Ihnen an. Wo erkennen Sie da den Nutzen in dem Bereich, was die Rendite angeht?
Wir sind der festen Überzeugung, dass nachhaltige unternehmerische Aktivitäten die langfristig erfolgreicheren sind. Das mal so als Metaebene. Insofern ist es natürlich aber auch jetzt mal rein intuitiv ein wesentlicher Bestandteil vom Risikomanagement. Denn wenn ich ein Unternehmen habe, was weniger Risiken fährt auf der sozialen Ebene, auf der ökologischen Ebene, auf der Corporate Governance Seite, es geht einfach weniger schief. Insofern sieht man nicht nur quasi durch den Kapitalströme, die momentan explizit das Thema ESG fokussieren, einen gewissen Rückenwind in nachhaltigen Anlagen, sondern auch vorher schon dadurch, dass einfach weniger schief geht. Zu den Anlagestrategien gerne auch noch mehr. Und vielleicht reden wir gerne auch noch mal einfach über den Teil, den wir als Firma tatsächlich verkörpern. Wie wichtig ist einem das Thema selbst? Womit soll ich anfangen?
Das wäre, das, also die Produkte, würde ich sagen, ist schon fast lieber was für ein Webinar. Die Firma Paladin ist ja demnächst auch auf der Fondplattform, dann können wir da mal ganz detailliert über Produkte sprechen. Aber Frage mal, Sie haben es jetzt gerade ins Spiel gebracht und wir spielen den Ball erst zu Herrn Dr. Erhard, nämlich die Frage des Fußabdrucks, den die Firma und er selber hat. Wir haben uns ja schon ein paar Mal über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten und ich weiß, dass Sie den Mehrwert dort erkennen. Frage an Sie ganz speziell, wo wird es auch in der Firma konsequent umgesetzt?
Vielleicht, bevor ich zur Firma komme, vielleicht auch noch ganz allgemein zum Thema, welche Auswirkungen das Thema auf die Rendite hat und ob es diesen Zielkonflikt zwischen sozusagen Moral und Rendite gibt. Und ich glaube, früher, also sagen, als ich angefangen habe, auch noch vor 20 Jahren, da gab es diesen Zielkonflikt wahrscheinlich wirklich noch. Und das ist inzwischen in keinem, also sicherlich nicht mehr der Fall. Also inzwischen haben wir gemerkt, dass es eben genau andersrum ist. Also dass in der Tat die Firmen, die in Bezug auf ESG höher bewertet sind oder besser bewertet sind, dass die auch eine bessere Performance generieren. Und das ist auch ziemlich logisch inzwischen. Und man sieht es auch in diesem Jahr recht stark. Also, aber es ist auch logisch allein aus zwei Gründen. Zum einen geht Geld in diese Bereiche. Es gibt Geld in ESG-Fonds. Also, und die kaufen natürlich dann Firmen, die eine gute Bewertung haben. Und zum zweiten ist es auch ein Thema, dass diese Firmen, die sozusagen schon Umweltinvestitionen schon gemacht haben, die jetzt regulatorisch gefordert sind, die eben nicht mehr machen müssen, sodass es auch wirklich einen monetären Effekt hat. Und also von der Seite her, anders als jetzt, würde ich sagen, vor 20 Jahren entwickeln sich diese Firmen wirklich, wirklich besser. Und in Bezug auf die eigene, jetzt in Bezug auf unsere Firma, da gibt es, oh Gott, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Also wir haben jetzt ja hier sozusagen noch hier dazu bauen können auf dem Grundstück und haben auch die Parkplätze neu gebaut und jeder Parkplatz hier hat jetzt auch eine Ladestation für Elektroautos, nur mal als Beispiel. Aber es sind auch ganz viele kleine Bereiche, dass wir jetzt keine Wasserflaschen mehr haben, sondern eben sozusagen also gefiltertes Wasser aus dem Hahn direkt. Aber es sind nur so Kleinigkeiten. Aber von solchen Kleinigkeiten könnte ich jetzt ganz, ganz viele aufzählen, weil wir da so eine eigene hier in der Firma eben versuchen, ganz viele verschiedene Kleinigkeiten umzusetzen. Und genau, also es ist nur so am Rande bemerkt.
Herr Maschmeyer, zwei Maßnahmen in Ihrer Firma, die Sie ergriffen haben, wo Sie sagen, das war mir eine Herzensangelegenheit im Bereich der Nachhaltigkeit.
Nur zwei?
Für viel mehr haben wir die Zeit nicht mehr.
Maßnahmen in dem Sinne wahrscheinlich keine direkten. Wir haben einen durchschnittlichen Arbeitsweg, der ist wirklich nahe Null durch ganz viel Homeoffice und also ich selbst fahre Bahn mittlerweile zur Arbeit. Alle Firmenfahrzeuge sind hybrid oder elektrisch betrieben. Wir fahren für längere Reisen fast ausschließlich Bahn. Wir arbeiten ja auch quasi nur in Deutschland. Wenn geflogen wird, in diesem Jahr sowieso kaum, aber dann immer nur mit CO2-Offset. Viele von uns sind Pflanzenfresser. Ich glaube, wir machen viel und es kommt auch wirklich aus uns selbst heraus. Also ich bin selbst seit 6 Jahren vegan. Mein Vorstandskollege hat schon im gesamten Jahr kein Fleisch mehr gegessen. Da ist durchaus viel, was quasi schon in uns schlummert. Bei den Anlagestrategien, insbesondere in der Quant, war das auch sehr gut umsetzbar. Da haben wir allein von dem Universum von 1640 Titeln, bei dem wir loslegen, über 80% erstmal auf Basis von harten Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Filtern rausgekegelt, sodass nur noch 300 übrig bleiben, in die wir grundsätzlich investieren können. Und haben da sehr, sehr viel getan, haben 5 Sterne im Morningstar Sustainability Rating, haben unsere Bewerbung für das FNG-Siegel für 2021 bereits eingesetzt. Also das ist tatsächlich eine Herzenssache. Dann höre ich auch auf. Bei Paladin One hatten wir bisher immer ein Problem, und zwar, dass die Abdeckung der großen ESG-Häuser gerade bei den kleineren Unternehmen einfach noch nicht gegeben war. Und wir haben uns oft drüber unterhalten und immer wieder geärgert und sogar schon über so eine flächendeckende Ex-ante-ESG-Analyse für sämtliche Investmentideen nachgedacht. ist einfach nicht nur teuer, sondern es ist auch für Zeitachse überhaupt nicht umsetzbar, weil teilweise muss man eben schneller reagieren, als diese 4, 6, 8 wochenlangen Rating-Prozesse eben laufen. Aber wir haben jetzt den Schlussstrich gezogen und anders den Startschuss gegeben. Ab Ende Oktober werden wir deshalb unser Team durch einen neuen Mitarbeiter verstärken, der sich ausschließlich auf das Thema ESG fokussiert. Und hoffentlich können wir dann auch konkret berichten darüber, wie wir diesen Prozess nahtlos in unseren bestehenden Prozess im Paladin One integrieren.
Ja, vielleicht hier noch ergänzend, dass in der Tat, wie wichtig das Thema geworden ist im Anlageprozess, sieht man auch daran, dass es bei uns gleichgewichtet ist mit der, zum Beispiel mit der Bewertung eines Unternehmens oder mit der Analystenmeinung. Also es hat in der also eine gleich hohe Gewichtung bei der Titelauswahl inzwischen wie Analystenmeinung oder Bewertung als Beispiel. Und das zeigt schon, welche Bedeutung das Thema hat inzwischen im Anlageprozess alleine.
Was ja viel über einen Menschen und das, was er vorhat, aussagt, sind seine Ziele. Gegen Ende des Podcasts mal die Frage an Sie beide. Was sind so die nächsten ganz großen Ziele, die Sie sich gesteckt haben, wo Sie sagen, das sind für mich die Etappenziele auf dem Weg zu meinem Lebenswerk, wo man sagt, das ist das nächste Große, was ich vor mir habe. Hey Erhard, was ist es bei Ihnen?
Also, da gibt es sicher eine ganze Reihe an Themen, die wichtig sind. Aber ich glaube, was mir vor allem immer für mich wichtig ist oder für die Firma auch immer wichtig ist, ist das auch, was ich schon vorher erwähnt hatte, auch den ganzen nicht nur transparenter zu machen, sondern auch den Kapitalmärkte auch zugänglicher zu machen. Und hier deswegen auch, ich weiß noch, als mein Vater, da war ich 12, den FMM-Fonds als ersten vermögensverwaltenden Fonds aufgelegt hat. Damals war die Mindestanlagesumme bei dem Fonds 100.000 D-Mark. Und das war schon sozusagen deutlich weniger, als was davor in der Vermögensverwaltung gefordert wurde. Und es wurde dann eben sukzessive immer, auch die Anlagesummen wurden immer weniger. Und deswegen freut es mich, dass es eben jetzt auch sozusagen eben auch dass wir die Online-Vermögensverwaltung haben oder auch eben Investmentfonds eben auch ab geringeren Summen. Und da ist es eben jetzt noch wichtiger, das bloß auch wirklich transparent und informativ zu machen und auch die Kapitalanlage etwas zu beschreiben, dass es eben nicht nur sehr trocken ist. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ziemlich schwierig ist. Also, dass man hier auch einen, und das gilt sicherlich auch für die gesamte Firma. Es sind viele Bereiche in der Firma, die inzwischen schon gar nicht so unähnlich von verschiedenen Startups sind und wo auch wirklich die Motivation extrem hoch ist und auch der Spaß sehr, sehr hoch ist und auch das gar nicht so trocken ist, wie man jetzt von der Finanzindustrie meinen mag. Und ich glaube, dass man das auch nach außen trägt, das wäre so eins meiner Ziele, die mir wichtig sind, und ganz allgemein natürlich auch, dass das Unternehmen zukunftssicher dasteht.
Herr Maschmeyer, bei Ihnen.
Klarer Fokus auf Leistung. Die Qualität muss hoch bleiben. Wir sind nun mal eine Boutique, wir sind ein Spezialist, wir können gewisse Dinge sehr gut, auch unbedingt so bleiben. Aber in den Bereichen, die zu uns passen, wollen wir natürlich auch wachsen. Sowohl organisch durch Eigenentwicklung, als auch durchaus denkbar anorganisch, aber immer erst, wenn es spruchreif ist. Insofern an spruchreifen Sachen, die ich schon heute quasi nennen kann. Wie schon gesagt, das Thema ESG auch endlich mit breiter Brust im Paladin One vollständig umsetzen zu können und unsere nachhaltigen Konzepte auf der Finanzseite im institutionellen Bereich flächendeckend ausrollen zu können. Wir können da Kunden individuell maßgeschneidert sehr, sehr viel bieten. Wir haben bei unseren Kunden die Wertuntergrenzen gehalten. Wir waren nicht in der Cashfalle. Wir konnten somit trotz des strikten Risikomanagements an der nachfolgenden Erholung profitieren. Und unser ganz klares Ziel ist, diese Leistungsfähigkeit jetzt sukzessive quasi auch den Kunden anbieten zu können.
Ihr Einstieg ins Berufsleben und in das als Verantwortungsträger und Firmengründer in der Finanzindustrie liegt ja nun unterschiedlich lange bei Ihnen beiden zurück. Wir wollen nicht so tun, als wenn Sie jetzt beide genau eine Generation wären. Es gibt welche, die würden sagen, da liegt schon fast eine dazwischen. Und nichtsdestotrotz, der Berufseinstieg liegt unterschiedlich lange zurück, sagen wir es mal so. Und wir müssen feststellen, dass die Finanzindustrie viele Berufsanfänger nicht mehr anprickelt. Hätte man vor 10, 20 Jahren gefragt, was möchtest du werden, hätte viele, die Betriebswirtschaft studiert hätten, gesagt, ich möchte gerne Banker werden, ich möchte gerne Manager in einem Versicherungsunternehmen werden oder was auch immer. Diese Faszination geht für viele dann nicht mehr von aus. Was ist nach Ihrer beider Dafürhalten da schiefgelaufen und was muss sich ändern, beziehungsweise wo sagen Sie auch, da versuche ich, wenn ich mit anderen über diesen Beruf hier, den ich ausübe, spreche, auch ganz bewusst eine andere Botschaft rüberzubringen, als die, die da ist. Herr Maschmeyer, fangen Sie an.
Ja, ich glaube, rein historisch, so zumindest immer das, was ich aus den Büchern mitbekommen habe oder durch Erzählungen damals, insbesondere vor 2008, war ganz viel in der Industrie ganz einfach geldmotiviert. Und da hat sich einiges gedreht seit der Finanzkrise, dass insbesondere die Banken ganz viel von ihrem Glanz verloren haben. Das ist sicherlich ein ganz großer Kanal, in dem ganz viel Talent es in die Finanzindustrie führt. Mittlerweile dominieren meines Erachtens nach Themen wie persönliche Freiheit, eine dezentrale Organisation und daraus hinaus dann eben auch ein hoher Eigenantrieb. Statt dass jemand, ich sag mal, über seinen Mitarbeitern steht und genau schaut, wann die was machen mit Stempelkarten und so weiter, die Fähigkeit von zu Hause arbeiten zu können, auch dauerhaft von zu Hause arbeiten zu können, ist für viele ein hoher Mehrwert. Nebentätigkeiten ausüben zu können, wenn es solche gibt. Wir haben auch Analysten, die teilweise einen eigenen Blog betreiben noch nebenher. Und das ist für uns okay, weil so schafft man es, glaube ich, weiterhin eine Bindung auch mit den Menschen zu schaffen und auch ein langfristig guter Arbeitgeber zu sein und zu bleiben. Denn am Ende ist es ja nicht nur Arbeit, es ist ein Großteil von dem, wo wir unsere Lebzeit verbringen. Insofern ist es besonders wichtig, diese, ich habe das mal wunderschön zusammengefasst, dass er eher ein Fan einer Work-Life-Integration ist, statt einer Work-Life-Balance. Für jeden möglich sein. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvolles Gut mittlerweile und das bieten, glaube ich, auch unseren Mitarbeitern und somit eben ganz ehrlich zu, wir haben genügend Berufsanfänger, die glücklicherweise bei uns anklopfen und meinen, dass sie sich mit ganz gut identifizieren können.
Ja, dann werde ich bei Herrn Dr. Erhard noch konkreter. DJE stand zunächst mal für Dr. Jens Erhard, jetzt für Dr. Jan Erhard. Sie haben einen Sohn. Wir wissen, dass der Buchstabe passen würde. Wie führen Sie ihn gefühlvoll an das ran, was vor ihm liegt?
Ich glaube, da bin ich mal neugierig. Vor allem meine Frau arbeitet ja im Modebereich. Also da habe ich auch Konkurrenz. Aber es ist vollkommen richtig. Also da bin ich noch mal neugierig, wie sich der Kleine da entwickelt. Aber ich glaube, ganz generell ist es wichtig, um junge Talente, auch um junge Mitarbeiter zu gewinnen, ganz allgemein in der Finanzindustrie, dass man eben auch zeigt, dass man nicht ein alter, eingestaubter Laden ohne Wachstum ist. Sondern dass man auch wirklich ein modernes Unternehmen ist, moderne Themen behandelt. Und da unterscheiden sich viele jüngere Firmen in der Finanzindustrie gar nicht so stark von anderen Startups. Also wenn man jetzt, ich hatte zuletzt mal ein Gespräch mit einem Startup, den es jetzt seit einem guten Jahr gibt, der Elektrofahrräder verkauft. Und die haben dann im Thema Performance Marketing, also da sozusagen auch ganz allgemein das ganze Thema Social Media und so weiter, genau die gleichen Themen, wie wir jetzt auch bei unserer Online-Vermögensverwaltung. Also, und das ist auch vom Durchschnittsalter gar nicht so unterschiedlich. Also da gibt es schon viele Sachen, aber es funktioniert eben nicht mehr so, dass eben auch Kleidung wird jetzt nicht mehr so stark eben in einzelnen Geschäften verkauft, sondern da spielt auch online eine viel größere Rolle. Und das gilt natürlich auch für die Finanzindustrie und ich glaube auch für die ganze Kundenansprache. Und hier, glaube ich, man muss einfach auch zeigen, dass man ein junges, dynamisches Team ist, das sich mit neuen Themen beschäftigt, dass es Spaß macht und dass man da auch eine gute Leistung bringen kann und dass man auch was macht, was auch wirklich einen Mehrwert hat, eben auch ganz allgemein, jetzt nicht nur für einzelne Mitarbeiter, sondern auch jetzt für die gesamte Gesellschaft.
Dann kommen wir zum Schluss eines Podcasts hier, wie immer, zu einer Literaturempfehlung. Ich möchte Ihnen beiden abringen, was derzeit so auf Ihrem Nachttisch liegt. Sie können jetzt sagen, das iPad, aber dann wäre natürlich die Frage, was lesen Sie denn dann da? Was ist das, womit Sie sich derzeit literarisch, fachliterarisch beschäftigen. Herr Maschmeyer, was ist das, was Sie derzeit so verköstigen?
Es gibt ein Buch, was total hängen geblieben ist. Gerade, ich glaube, ich habe es vor einem guten Jahr ausgelesen und es arbeitet immer noch in mir und ich schlage es immer wieder auf und das ist mir ganz selten passiert. Ich lese gerne mehrere Bücher gleichzeitig. Das musste ich wirklich bis zum Ende durchlesen und immer wieder absichtlich weglegen, weil das einfach so reichhaltig war und gleichzeitig fantastisch recherchiert und wundervoll geschrieben, Spannungsbogen aufgebaut. Es heißt Being Wrong von Catherine Schulz. Das Buch ist, glaube ich, schon 10 Jahre alt, aber insofern durchaus zeiterprobt. Zeitlos. Ein super praktischer Einblick in menschliche Psychologie, warum wir Menschen für manche komplexe Aufgaben fantastisch geeignet sind und bei anderen Aufgaben wiederum so kläglich versagen. Und das erzeugt auf eine sehr liebevolle Art einen ganz ordentlichen Haufen Demut. Das kann
jedem empfehlen. Dr. Erhard, was ist es bei Ihnen? Jetzt sagen Sie nicht die Finanzwoche.
Doch, die nennen natürlich immer die Finanzwoche. die hat mir mein Vater übrigens schon sehr früh immer gegeben. Nein, im Moment, das Buch, was ich jetzt gerade aktuell lese, heißt Red Notice. Gibt es, weiß gar nicht, jetzt seit, glaube ich, seit 3-4 Jahren. Auch eine wahre Geschichte über einen Fondsmanager in frühen Jahren in Russland. Und also so aus der Jelzin-Zeit, also so die Privatisierung der russischen Firmen auch ist ein Teil, ist ja gerade am Anfang vom Buch, geht es um die Privatisierung der russischen Firmen. Und es ist schon verrückt, was da passiert ist. Also es ist ein sehr, also wirklich ein spannendes Buch und auch wirklich hochinteressant, mal so ein ganz anderes Thema, sich mit einem anderen Thema zu beschäftigen.
Und ja, Industrie. Dann bedanke ich mich bei Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Wir sind etwas über unserem Durchschnitt, den normalerweise ein Podcast dauert. Aber ich denke, es waren 2 Gäste, mit denen ich mich heute unterhalten habe. Es waren interessante und unterhaltsame Teile in diesem Podcast. Dann darf er auch mal gerne länger dauern. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden und bei den Zuhörern. Es sei daran erinnert, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, wo man uns gerne Informationen, Anregungen zu diesem Podcast oder zu weiteren Sendungen schicken kann unter podcast@fondgedanken.de. Und sage danke fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne weiter. Bleiben Sie gesund und ich verabschiede mich hier aus dem Köln Tower, wie immer, mit einem kölschen Tö.